Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben eine Koalition in Rheinland-Pfalz. Und deswegen müssen wir natürlich diese Woche beginnen mit der Einordnung des einordnendsten Politikwissenschaftlers Deutschlands. Professor Dr. Dr. Karl Rudolf Korte hat sich heute wieder Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink genommen. Da bin ich Ihnen natürlich, Herr Korte, einmal wieder also wirklich dankbar für, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sehr Sie Ihrem Wissenschaftsministerium hinterher trauern.
Ja, das ist ja noch unklar am Ende, wie das ausgefüllt wird. Aber insgesamt ist das, was ich erhofft hatte, nicht aufgegangen. Das stimmt. Ne? Also das rein pure, edle Alleinstellungsmerkmal einer Landesregierung nur mit Wissenschaft, ne, war natürlich ein sehr egoistischer Wunsch, das sehe ich.
Und Wissenschaft bleibt bei Gesundheit.
Das heißt, ja, wenn man die sich anguckt, das heißt jetzt ja auch genauso wieder, es ist Weiterbildung dazu gekommen, ne, wenn ich das sehe. Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit. Das ist es. Das ist das Neue. Da sieht man auch natürlich die eigene Einflusslosigkeit, ne?
Ihre.
Ja, unsere gemeinsame, weil wir haben ja, ich hatte den Eindruck, Sie stimmen mir in diesem einen Punkt zu.
Ja.
Oder es war so ausgerichtet, Sie wollten ein reines Medienministerium haben, ich wollte ein reines Wissenschaftsministerium haben für die Landesregierung. Beides ist nicht wirklich aufgegangen. Insofern sind wir beide nicht wirklich Gewinner dieser Koalitionsvereinbarung.
Aber wenn wir jetzt versuchen, beide unsere Enttäuschung beiseite zu rücken und mit einem klaren analytischen Blick zumindest Ihrerseits dann drauf zu schauen, wie bewerten Sie denn generell so das ganze Vorgehen bisher, den Auftritt der beiden letzte Woche, die Vorstellung des Koalitionsvertrages?
Ich glaube, es entspricht sehr dem Wählerwunsch, sicherheitsorientiert, stabilitätsorientiert, verlässlich, in Ruhe etwas Neues zu planen, ohne Getöse und ohne, dass da irgendwelche Machtkämpfe sichtbar geworden sind. Offenbar hat Herr Schnieder die Partei in diesem Punkt hinter sich und hat Prokura da alles verhandeln zu können. So ist es ja offenbar gelaufen und die Parteitage oder die Gesprächsrunden, die Delegiertentage, das ist ja genauso abgelaufen. Und das Überraschendere ist ja eher bei der SPD, dass man einem Ministerpräsidenten, einem noch Ministerpräsidenten auch das Mandat gegeben hat, bis zum Ende auch durchzuverhandeln. Das ist sehr interessant, so dass die keine Fliehkräfte sich entwickelt haben. Es gab ganz am Rand immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, wir müssen die Wahlniederlage so analysieren, dass vielleicht auch sichtbar wird, dass ein Teil Mitschuld auch in Rheinland-Pfalz liegen könnte für die SPD. Aber das sind Randstimmen gewesen. Das finde ich erstmal das Beeindruckende. Anders als das Getöse wie in Stuttgart ist das hier sehr schlüssig gelaufen. Und das wünschen sich ja auch Wählerinnen und Wähler, dass man sich einfach vernünftig zusammensetzt und in der Mitte Kompromisse findet.
Wie würden Sie denn das Verhandlungsergebnis der SPD mit 5 Ministerien einschätzen als kleinerer Partner? Sie haben die Finanzen bekommen. Ähnliche Logik wie im Bund, hat dann auch Alexander Schweizer auf dem Parteitag ja nochmal betont, dass der auf der Kasse sitzt, überall quasi mal seine Finger im Spiel hat. Das ist ja auch etwas, was jetzt gerade Thema im Bund ist, dass Friedrich Merz vorgeworfen wird, dass Finanzen und Soziales in SPD-Händen liegen, weil sie so nämlich von der Finanzseite aus und von der sozialen, inhaltlichen Seite aus die Reformen blockieren können. Und Alexander Schweizer hat ja sehr offen darüber gesprochen, dass es ihnen wichtig war, das Finanzministerium zu bekommen. Was ich so höre, ging es tatsächlich um diese 3 Ministerien, Bildung, Inneres und Finanzen. Mir hat sogar jemand erzählt, die CDU, man muss ja mit hohen Thesen und hohen Forderungen in so Verhandlungen einsteigen, wäre reingegangen, dass sie gerne alle 3 hätten. War ihnen wahrscheinlich aber klar, dass sie damit nicht durchkommen. Und jetzt haben sie sich die Finanzen gesichert. Wie einflussreich ist denn ein Finanzministerium auf Landesebene?
Na, erstmal denke ich, dass die Abstimmung am Sonntag mit sehr großer Zustimmung eben gezeigt haben, dass die Parteien selbst damit zufrieden sind. Und das ist ja Teil des Verhandlungstages im Vorlauf, dass man immer antizipiert, dass am Ende Mitglieder, Delegierte, die Parteielite darüber mitzuentscheiden hat. Das ist nicht ohne. Und das setzt wechselseitig die anderen Parteien auch teilweise unter Druck. Dass es im Land immer um Bildung und Inneres geht, das sind die Hauptzuständigkeiten, bei denen man am meisten was bewegen kann. Und natürlich immer ums Geld ist dann naheliegend, dass es erstmal diese 3 im Fokus stehen. da ist offenbar, wenn man die Zustimmungswerte sieht, große Zufriedenheit bei den Parteien, dass das so geworden ist. Ich finde das Interessantere, in der Tat die Zuschreibung der Macht im Finanzministerium, denn das kann man ja auch auf Schweizer beziehen, der jetzt formal nur noch begrenzte Macht hatte. Es geht ja um die Zuschreibung von Macht, nicht die Realität von Macht, die man hat. Und in der Wahrnehmung ist für die SPD nach wie vor und auch die Mandatsübertragung Schweizer ganz vorne. Und so ist oft auch die Wahrnehmung von einem Finanzministerium, dass es doch ein wichtiges Steuerungsinstrument hat, fast schon wie so eine Vetomacht. Andererseits, wenn man die Koalitionsvereinbarung ansehen, sehen wir natürlich, dass viele Mittel verteilt sind in die verschiedenen Ressorts. Und es natürlich immer Kabinettsentscheidungen sind, die dann zusammen getroffen werden. Ich halte das Finanzministerium insgesamt in der Konstruktion unter den Rahmenbedingungen weniger zu verteilen, eher überschätzt.
Wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, ob es eine Idee wäre, Ministerien nach den Bedürfnissen oder Erwartungshaltungen der Wählerinnen und Wähler auszurichten. Jetzt gibt es ein neu geschaffenes Ministerium, das heißt Kommune, Bauen, Wohnen und Kultur. Wahrscheinlich musste Kultur noch irgendwie da dran. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass das ein bisschen zugeschnitten sein soll auf Michael Ebling, der ja als ehemaliger oder noch amtierender Innenminister einen gewichtigen Posten jetzt verloren hat. Jetzt das zweite Mal innerhalb seiner landespolitischen Karriere. Sehen Sie denn in diesem Ministerium einen Schritt in diese Richtung, dass man den Bürgern zeigt, Kommune, da stecken ja auch diese ganzen kommunalen Themen drin, die wir ja jetzt eben auch immer diskutiert haben, gerade Thema Finanzierung und so weiter, aber auch Wohnen und Bauen, was Sie ja auch immer wieder angemahnt haben.
Ja, wer sich um Daseinsvorsorge kümmert, schafft Gemeinwohl. Und für mich ist das ein Daseinsvorsorgeministerium. Das kann man so nicht nennen, weil es zu sperrig ist, aber es deckt genau das. Ist
so genannt, glaube ich.
Bitte?
Franziska Giffey hätte es so genannt.
Ja, aber es deckt genau das ab, was wir hier oft thematisieren, dass wir versuchen eben diese Gesprächsstörung dadurch zu die aufzulösen, dass wir eben uns um die soziale Infrastruktur in diesem Land, in Rheinland-Pfalz auch kümmern und damit etwas entfalten, was Kulturtechniken der Demokratie im analogen Sinne eigentlich ausmacht. Die Zufriedenheit vor Ort, das geht mit den berühmten Schlaglöchern los. Das geht damit los, Gesprächsorte zu finden, auch zu unterstützen für alle Altersgruppe, Räume der Überschneidung, um praktisch über Politik gemeinsam auch zu reden und unterschiedliche Interessen austauschen zu können. Und so ein Ministerium ist genau so eine Planung. Es muss natürlich darum gehen, am Ende auch eine Entschuldung der Kommunen so hinzubekommen, dass die wieder auch selbst überhaupt offensiv etwas steuern können. Aber der Ansatz ist sehr interessant, weil das ist ein Ministerium, das eigentlich Gemeinwohl zu produzieren hat.
Spannend aber auch, finde ich, wie sich ein neues Ministerium mit neuem Zuschnitt dann auch erstmal findet, oder? Das hat ja jetzt noch keine klassische Agenda oder ist das aus Ihrer Erfahrung heraus, werden da verschiedene Fachbereiche aus anderen Ministerien dann zusammengeführt? Wäre jetzt bei Kultur einfach, glaube ich, weil es Kultur schon gab. Bauen und Wohnen hing ja bisher am Finanzministerium, aber dort wird es ja auch Fachabteilungen geben.
Ja, es gibt Organisationserlasse, die das dann regeln. Wer wo wem zugeteilt wird, entscheidend ist, welche Sprache man findet für so ein Ministerium. Wer das wie ausfüllt, welche Ministerin, welcher Minister das genau so annimmt, nicht im Sinne der Spiegelstriche, die eine Rolle spielen, sondern zusammenführt und damit diese soziale Infrastruktur auch ins Zentrum rückt. Wenn wir uns die Koalitionsvereinbarung konkret ansehen, stehen dazu auch viele Sätze drin, wie man von Experimentierklausel die Kommunen bis zur Entschuldigung der Kommunen bis zu Gesprächsräumen, Kneipen, Kümmererorte, was auch immer man konkret angehen möchte, was man unterstützen möchte. Das ist zentral. Ansonsten ist der Koalitionsvertrag, wenn man ihn vergleicht, komplett anders als der von der Ampel. Er ist wesentlich kürzer, konzentrierter. Es ist wie immer bei Koalitionsverträgen erstmal ein Manifest von wir wollen. Es ist auch eine Absichtserklärung in der Sprache des Ungefähren. Unser Ziel ist, wir bekennen uns, wir wollen, das zieht sich so durch. Und das ist nicht transformationsgeprägt, wie bei der Ampel, von Veränderung, sondern eher auf Stabilität, auf Sicherheit aus, auf Finanzierbarkeit, weniger progressiv. Das ist schon eine andere Handschrift, das merkt man.
Hätten Sie es anders gewünscht oder können Sie das nachvollziehen?
Nein, das ist Zeitgeist und es geht auch darum, diese politische Mitte, die jetzt breit hier als Regierung aufgestellt ist, in Gang zu bringen. Das ist ja erstmal eine GroKo. Wir haben jetzt immer die Berliner GroKo Vorstellung, aber normalerweise ist eine große Koalition erstmal ein Stillhalteabkommen über ein Minenfeld. Führt in der Regel zu Diskursallergien. Das haben wir unter Merkel reihenweise erlebt, dass man sich im frühen Stadium sehr pragmatisch abstimmt, wir davon nicht wirklich was mitbekommen und das so durchläuft. Das ist keine öffentliche Auseinandersetzung als Wettbewerb von Ideen, sondern eher hat so was Lähmendes im Parteienwettbewerb. Und hier ist ja ein erstes Experiment, was für Rheinland-Pfalz eben neu ist, was die übergroße Mitte abbildet. Insofern werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, in welche Richtung die dann laufen. Aber es ist schon eine Asymmetrie da, das muss man einfach sehen, im Start, in der Startphase, ganz normal, nach 35 Jahren, woher soll das Wissen kommen, an das man anknüpft, sowohl von den Policies bei der Union als auch im Politikmanagement, wie das eigentlich funktioniert. Da gibt es keine Traditionen, an die man anknüpfen kann, die sind viel zu lange her. Und es gibt auch, darüber sollten wir uns auch im Klaren sein, unterschiedliche Kulturen der Begegnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt zusammen regieren, auch zusammen in Pausenhöfen gespielt haben. Das hört sich nämlich jetzt so harmonisch an, dass da zwei Parteien, die sich schätzen, miteinander regieren. Und an der Spitze wissen wir ja auch, die vertragen sich gut, die duzen sich auch. Das ist alles, das wird sich in eine gute Richtung entwickeln. Dennoch, von den Ambitionen her, die sind da unterschiedliche Kulturen, die jetzt einfach zusammenarbeiten müssen. Das würde ich auch nicht unterschätzen, dass da noch ganz viel vertrauensbildende Maßnahmen eine Rolle spielen, um diese verschiedenen Kulturen des Wissens abzugleichen.
Unterschätzen wir in der Öffentlichkeit, in der Diskussion diesen Fakt, dass die SPD jetzt nach 35 Jahren, also dass es diesen Regierungswechsel nach 35 Jahren, nach so einer langen Zeit gibt, und dort ja viele Dinge automatisiert sind, sich festgesetzt haben. Sie haben es eben von einem gewissen Wissenstransfer gehabt, der ja auch in den verschiedenen Ministerien auf der Fachebene dann stattfinden muss. Sie wird ja jetzt auch nicht komplett ausgetauscht werden, die Fachebenen, weil es ja A, Angestellte im Angestelltenverhältnis sind und B, braucht die Union ja auch erstmal eigene Expertise. Aber ist das, weil es eben so lange ist, anspruchsvoller, als wenn es ein normaler Regierungswechsel nach 4, 8, vielleicht sogar 12 Jahren wäre?
Ja, das kann man so sehen. Im Moment läuft es am Anfang wahrscheinlich auf betreutes Regieren hinaus. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Sie kennen das ja von Ihrem Alltag. Sie sind ja auch betreut rund um die Uhr.
Musst du nur kennen, weil das ist ja ein betreutes Podcast nochmal.
Nein, aber woher soll das kommen? Ne? Da gibt's keine, gerade nach Stuttgart, wenn man da hinguckt, die haben jetzt schon mal 10 Jahre zusammengearbeitet und das hat jetzt sehr laut gepoltert im Vorfeld. Da ist der Informationsvorsprung, wie man die sogenannten Häuser besetzt, wie man sie organisiert, wie man parlamentarische Mitsteuerung anbringt im positiven, progressiven Sinne, auch im Sinne, dass etwas gelingt und nicht im Sinne einer Opposition etwas nur dagegen zu halten. Mhm. Woher soll das kommen? Und ob die Ressourcen, die natürlich Ministerien haben, um Informationen zu geben, hatte ja eine Opposition nicht. Wir haben jetzt einen dosierten Machtwechsel als Typus und da wird man noch einiges brauchen wechselseitig, bis man das erkennt, wie diese GroKo wirklich läuft. Denn am Ende muss es ja auch wieder eine Ministerpräsidentendemokratie sein, die im Kern um den Ministerpräsidenten als Kraftzentrum organisiert ist. So ist das in den Ländern organisiert und das muss man sich natürlich erstmal erarbeiten.
In dem Zusammenhang fand ich interessant, Friedrich Merz ist ja gerade in einer Kommunikationsoffensive, gibt ja ein langes Interview nach dem anderen und war gestern Abend auch bei Karin Mioska und hat dort unter anderem auch nochmal platziert, da geht es mir jetzt um die Konstellation mit CDU und SPD, dass man sich immer vergegenwärtigen müsste, dass das natürlich gerade die Mehrheit in der Mitte ist, dass man aber nicht unterschätzen darf, dass CDU und SPD eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja. Also dort wird miteinander gearbeitet und etwas zusammengeführt, was im Prinzip inhaltlich. Und deswegen, wir erinnern uns an ihr Buch und man muss den Kompromiss adeln, den Kompromiss als Erfolg einer Demokratie hochhalten. Aber er hat einfach nochmal ganz klar dafür geworben, dass er gesagt hat, Freunde, wir kommen eigentlich aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Das ist, ja, da geht vieles besser, aber wir gehören eigentlich nicht zusammen.
Ja, das ist sehr schön, dass Sie auch endlich mal wieder mein Buch erwähnen, Wählermärkte, weil eigentlich all diese Schritte der Regierungsbildung kann man in diesem Buch auch abgebildet, ja, systematisch eingeordnet erkennen.
Verkauft sich das jetzt eigentlich in der neuen Auflage besser, weil ich drin vorkomme?
Ja, das kann man sagen, weil die Leute gucken in den Buchhandlungen natürlich gleich im Personenregister, ob sie auftauchen und dann gucken sie natürlich bei Erwi Rink, ist doch klar. Weil es sind ja Podcast-getriebene Käuferinnen und Käufer und die wollen gucken, was Rink in dem Buch eine Rolle spielt. Und Rink spielt in der Tat in der neuen Auflage eine Rolle. Wir müssen das ja nicht auflösen, aber es spielt eine Rolle. Wahrscheinlich wird der Chefredakteur bei der dritten Auflage, falls es die geben sollte, darauf bestehen, dass er irgendwie mit auch im Foto irgendwo abgebildet wird. Na,
kann ich mir nee, so ich hätte jetzt bei der zweiten, wäre ich eher von der Danksagung ausgegangen. Da habe ich mich nicht gefunden. Dann habe ich mich an einer anderen Stelle gefunden. Auf die gehen wir jetzt nicht näher ein, bleibt jetzt den Lesern überlassen, aber bei der Danksagung war ich zu meiner persönlichen Enttäuschung noch nicht, aber es gibt ja noch eine dritte Auflage und dann kann man sich ja hocharbeiten.
Ja, finde auch, da ist noch Potenzial, so würde ich das auch einordnen. Aber ja, es stimmt, die Unterschiede sind da, es ist eine lagerübergreifende Koalition, die gut Mehrheiten abbildet in der politischen Mitte. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass in der Mitte der Interessenausgleich versucht wird, immer wieder zu finden. Aber das ist natürlich mühevoll, weil jeder unterschiedliche Konzepte hat und eine unterschiedliche Vorstellung hat, nicht nur vom guten Regieren, sondern auch von der Zukunft dieses Landes, wie man Probleme löst. Und wir setzen als Wähler darauf, dass man in der Mitte sich verständigt, Kompromisse zu finden, die nicht immer nur zu Lasten von Dritten gehen, sondern die weiterführen. Und da wäre eben eine Reformagenda, Leitformel, sowas wie Flexicurity, sowas wie Verlässlichkeit, und nicht immer nur zu prüfen, wer ist Gewinner und Verlierer. Man braucht ja irgendwie so eine Reformleitschnur und das wäre eigentlich ein Herangehen. Und bei Merkel jetzt ein Jahr, wir sind ja einer, in dieser Woche wird ein Jahr, ist die Wahl vorbei. Ein Jahr ist auch der Papst im Amt, kann man sagen, der, wie wir uns erinnern, mehr Wahlgänge brauchte als Merz. Das beruhigt nicht wirklich, weil das natürlich eine ganz andere Liga ist. Aber bei Merz ist immer noch die Frage, kann er Kanzlerin? Ne? So irgendwie schwingt das auch immer noch mit. Ist eine andere Erwartungshaltung, die er geweckt hatte und die auch seine Jünger, könnte man sagen, auch über Jahre verbreitet haben. Und an dieser Erwartungshaltung wird er einfach gemessen und die ist so groß und er ist so weit von dieser Erwartung weg, dass das sehr deutlich zu Enttäuschungen geführt hat.
Zumal er ja auch festgestellt hat, dass es was anderes ist, ob man aus der zweiten oder zeitweise sogar dritten Reihe heraus Forderungen stellt und Dinge in Aussicht stellt oder ob man dann in der ersten Reihe derjenige ist, der es dann in Regierungsverantwortung umsetzen muss.
Ja, und er hatte ja niemals operative Erfahrungen. Auch in dem Management war er nie in der Wirtschaft, sondern also operativ in der Wirtschaft war er nicht, er war in Aufsichtsräten, ne, und hat da keine operative Rolle gespielt und in der Politik eben auch nicht über Jahrzehnte und wurde auch noch nie gewählt als Bürgermeister oder sonst etwas. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also so ist einfach das Herangehen etwas anderes und auch die Art eben, wie er politisch agiert. Ich habe ja in meinem Buch Wählermärkte, da Sie es so wenig erwähnen, muss ich es heute nochmal erwähnen.
Haben Sie ein Buch geschrieben?
Ja, auch das Kapitel, in dem es sehr stark um die politische Rationalität von Politikern geht. Wie, daraus kann man dann ableiten, wie werden am Ende Kabinette besetzt, wie geht man praktisch Prioritäten setzend, auch unter Zeitbedingungen vor und. Daran kann man ja erkennen, dass dieses Anordnende, was ihn nach wie vor prägt, nicht der Stil ist, der am Ende dazu führt, die Mehrheiten für sich zu gewinnen. Das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, dass er nicht versteht, dass man um uns werben muss und nicht beschimpfen, auch wenn er das von Ihnen als Journalist natürlich immer gut gefunden wird, dass er klare Kante was raushaut. Praktisch, es gibt ja kaum eine Bevölkerungsgruppe, die nicht schon durchbeleidigt worden ist von ihm. Nicht von Ihnen, aber von ihm.
Ja.
Das ist klare Kante. Das kann ja sein, dass das auch welche gut finden, aber dieses integrierende, moderierende, um uns werbende, wenn wir dieses akzeptieren, dann kann er auch Unpopuläres am Ende vorschlagen, aber nicht so, dass wir nur beschimpft werden. Und den Eindruck haben ja viele Menschen, sonst hätte ich auch diese schlechten Noten bislang nicht bekommen.
Dann kommen wir jetzt mal zur Gretchenfrage. Die Analogie ist ja tatsächlich fast schon frappierend zwischen Rheinland-Pfalz und dem Bund. Bei beiden gab es eine Ampel. Beide Ampeln sind abgewählt worden und jetzt gibt es in beiden Konstellationen eine GroKo, Schwarz-Rot, wie auch immer man das noch nennen möchte, gerade im Bund. Hinsichtlich der GroKo, die in Rheinland-Pfalz haben sich die Koalitionäre immer als gute Ampel bezeichnet und auch abgegrenzt von dem, was damals in der Ampel passiert ist. In ihrer gemeinsamen Pressekonferenz letzte Woche haben Gordon Schnieder und Alexander Schweizer auch sich sehr stark von der Performance der schwarz-roten Koalition auf Bundesebene distanziert und schon in Aussicht gestellt, dass das hier in Rheinland-Pfalz anders laufen wird. Jetzt haben wir ja aber schon eben über die Grundkonstellationen gesprochen, die es zu moderieren gilt, weil CDU bleibt CDU und SPD bleibt SPD und beide müssen auf beiden Ebenen miteinander arbeiten. Mhm. Was macht Ihnen denn Mut, dass das in Rheinland-Pfalz besser wird als im Bund?
Ja, durchaus die letzten Wochen, wie das gelaufen ist. Das scheint ein vertrauensbildendes Klima gewesen zu sein. Sonst hätte man sich nicht so zügig verständigt auf einen zügigen Zeitplan. Das finde ich ist erstmal für den Staat nicht schlecht. Immer im Vergleich, wenn man das mit Stuttgart sieht, lässt es einen zuversichtlich hoffen. Auch praktisch, dass das Machtzentrum akzeptiert worden ist des Ministerpräsidenten, der ja gestern, Sie haben das ja auch beschrieben, da gefeiert wurde auf dem Parteitag. Ist interessant, welche Erwartungshaltung weiter mit ihm verbunden wäre. Also das sind eigentlich Rahmenbedingungen, die mich erstmal optimistisch stimmen, dass das funktionieren kann. Es war eine Hammerwahl, ungewöhnlich. Das 98.000 Stimmen unterscheiden die beiden. Im Bund unterscheiden die beiden Parteien viel mehr. Es ist eine viel größere Asymmetrie zwischen Union und SPD in der Berliner Republik. Das ist eine klare Unterschiedlichkeit, aber das Hammermäßige lag eben darin, dass unser bisher existierendes Mantra so nicht mehr greift, dass Personen wichtiger sind als Themen und dass es ganz selten ist, eine Abwahl eines amtierenden Ministerpräsidenten. Da müssen eben bestimmte Dinge zusammenkommen. So, und das ist eigentlich das Arrangement.
Das heißt, Sie müssen jetzt mehrere Bücher umschreiben, in denen Sie jetzt seit Jahrzehnten behauptet haben, dass Personen ausschlaggebend sind.
Nein, deswegen empfehle ich Ihnen, dass Sie nochmal nachlesen. Ich gehe ja auch von dem Gewissheitsschwund aus, ne? Also mit das Unwahrscheinliche viel im Alltag und sich Unberechenbarkeit prägt. Und insofern man damit auch rechnen muss. Man muss ja sich darauf einstellen, wie wir das Unwahrscheinliche managen. Es ist in der Wahlforschung nicht so, dass es einen Automatismus gibt, dass die Personen zentral, sie sind im Verlauf der letzten 20 Jahre zentraler geworden, aber nicht zentraler als das, was wir Problemlösungskompetenz nennen. Und da war ja interessant, dass bei den zentralen Feldern in Rheinland-Pfalz die Union sich nach vorne gearbeitet hatte, vor die SPD.
Man hört ja in diesen Phasen so viel als Journalist und kriegt da auch wirklich viel erzählt. Deswegen ist es ganz wunderbar, dass wir das dann immer in unserem Ticker verarbeiten können. Was ich dort auch gehört habe, war, dass Alexander Schweizer den Fraktionsvorsitz an Sven Teuber quasi überlässt, dass er eventuell, um noch im Spiel zu bleiben, den Parteivorsitz übernimmt und dass er aber auch schon mit einem Auge Richtung Berlin guckt. Dann würde wieder die Logik greifen, die wir schon besprochen haben, wenn im Herbst die Ostwahlen für die SPD in die Hose gegangen sind. Ich glaube, soweit kann man schon gehen, um davon auszugehen, dass das schwierig wird. Dass bis dahin dann Bärbel Baas und oder Lars Klingbeil durchgehalten hätten oder im Amt geblieben wären und dass eventuell das eine Option sein könnte. Können Sie sich das vorstellen, Alexander Schweitzer in Berlin?
Also ich würde erstmal den Parteivorsitzenden in Berlin niemals machttaktisch unterschätzen. Er hat das Allerbeste aus einem miserablen Ergebnis bislang, aus allen miserablen Ergebnissen gemacht, hält sich tapfer, wurde auf dem Parteitag nicht gerade mit 90% gewählt, das stimmt, aber ansonsten hat er alles im Griff und wird auch, denke ich, die kommenden Wahlen ganz gut abmoderieren. Das sehe ich jetzt nicht, dass da eine Sehnsucht im Willy-Brandt-Haus entsteht, andere Leute da reinzulassen. Das, glaube ich, ist überschätzt. Ich habe diese Tage auch Herrn Haselhoff länger getroffen, war mit ihm in Aachen auch zusammen auf einer Veranstaltung, der auch nochmal im Detail schilderte, was sie vorhaben und mehr als Restoptimismus hat, dass das in Magdeburg durchaus auch funktionieren könnte,
muss er, ja,
dass man eine Abwehrkoalition doch am Ende gut hinbekommt gegen die AfD. Aber klar, diese Personalspekulationen, wer was wird, das ist ja ihr Metier, davon leben sie ja. Das ist ja, der Live-Ticker lebt ja von den Personalien. Ne? Das ist ja, der dampft ja richtig. Ne? Der dampft, der explodiert, was der in den Stunden sich jetzt tut, Minister, Staatssekretäre und so weiter. Und da ist natürlich bei der SPD am einfachsten zu spekulieren, weil man die vermeintlich meint, alle zu kennen, während bei der Union wir da völlig offen.
Nicht nur Männer bei der Union.
Welche Namen da kommen können. Das ist interessant. Ich weiß ja nicht, ob wer bei Ihnen auch angerufen hat. Man muss ja in solchen Tagen immer mit offenem Fenster schlafen, um so einen Ruf zu bekommen. Und also der Ruf als Regierungssprecher zum Beispiel oder so. Keine Ahnung, das.
Da wollten Sie mich doch, letzte Woche waren Sie noch hin und her gerissen zwischen Medienminister und Regierungssprecher.
Ja, das ist ja.
Sie wollen mich loswerden, Herr Korte, damit wir unseren schönen Podcast hier nicht weitermachen können.
Ja, dann müssten wir irgendwie umbenennen, das stimmt. Das wäre schwierig, ne?
Gut, wir könnten ihn Korte und Korte nennen, das würde Ihnen gerecht werden dann. Ne?
Ja, es gab mal einen legendären, den ich, der ganz unregelmäßig war, fand ich diese K-Frage dann nicht als Kanzlerfrage und nicht als Küchenfrage von Habeck aufgewertet, sondern die war ja zwischen Kühnert und Klingbeil. Ne? Mhm. Das wurde ganz selten. Und die hatten ja auch unterschiedliche Rollen dann als Generalsekretär oder dann in verschiedenen Rollen. Das war interessant zu sehen, an die das über ihre veränderten Rollenzuschreibungen durchaus beibehalten haben. Also man könnte Brücken bauen, dass das durchaus ginge. Man weiß ja nicht. Also.
Aber Sie haben keine, Sie stehen jetzt Mitte der Woche, wenn die Minister präsentiert werden, kommen Sie nicht aus dem Vorhang gesprungen. Oder
nein, ich habe für Mittwoch ganz viel, aber ich bin da leider auch viel im Zug, weil am Mittwoch ein Jahr lang März ist, ne? Und da habe ich auch.
Da gehen Sie in den Zug.
Ja, nee, dann unterbreche ich eine Zugfahrt und renne auch in ein Fernsehstudio. Das wird alles hoffentlich so funktionieren, aber das ist am Mittwoch darauf kapriziert. Nein, das Spielfeld hier, das überlasse ich natürlich der Allgemeinen Zeitung.
Sie stehen vor einer wilden Woche. Wo geht's denn dann überall hin mit dem Zug?
Ja, heute erst nach Mainz, ja nicht so weit, aber die IHK hat dann eine große Veranstaltung im Theater, bei dem ich was zu den Wahlergebnissen sagen soll. Und dann geht es weiter über Düsseldorf und Berlin, Oldenburg, dann nochmal Berlin und dann bin ich wieder zurück, damit ich den nächsten Montag her erreiche. Ne?
Mensch, da haben Sie aber eine Woche vor sich. Denken Sie dran, die IHK-Wahlergebnisse einfach zwei Sätze als Keynote reichen, auf den Podcast verweisen und sagen, es ist alles gesagt und abgewogen. Und dann das Buffet eröffnen.
Ja, ja, man muss das, ja, auf so einer Theaterbühne kann man es ja auch irgendwie inszenieren. Das stimmt natürlich auch. Theatralik reinlegen, das liegt ja Ihnen mehr als mir.
Durch Mittwoch.
Ein Medienmann kann ja doch mehr Theatralik als ein Wissenschaftler.
Ja, Sie kommen halt immer aus der trockenen Ebene, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, Herr Korte, dann bleibt mir noch ein Verweis, den wir heute mit unserem lieben Mike Donhofer neu besprochen haben. Ich habe es nicht vergessen. Und zwar gibt es bei Spotify die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, beziehungsweise auch an Umfragen teilzunehmen. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast heute gehört haben, können sich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie nach unten scrollen. Und die Frage wäre, angelehnt an unsere Diskussion von eben, wird die GroKo in Rheinland-Pfalz eine bessere GroKo als die in Bund. Wir freuen uns auf Ihr Meinungsbild, werden es nächste Woche betrachten, wie Sie abgestimmt haben und es in unsere gnadenlose Debatte hier mit einbeziehen. Herr Korte, danke, dass Sie sich vor so einer ereignisreichen Woche trotzdem noch Zeit genommen haben.
Ja, mache ich gerne, mit Ihnen zu reden, weil Sie ja doch so sehr komplizierte, schwierige Fragen stellen. Das ist ein guter Start in die Woche.
Ich glaube, jetzt haben Sie mich veräppelt, aber ich nehme das trotzdem, lasse es im Raum stehen und nehme es einfach so hin. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Korte, bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Korte und Ring. Ich freue mich drauf. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Ring, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Ring und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.